Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hoffefunk. 7 Anläufe hat es gedauert, bis uns eine Mannschaft auswärts schlagen konnte. Und beim BVB ist das ja vielleicht nicht ganz zufällig, denn der BVB hat in dieser Saison noch kein einziges Heimspiel überhaupt verloren. Sodass man es vielleicht irgendwie akzeptieren kann. Trotzdem, Jonas, frage ich dich jetzt nach diesen positiven Wochen bei der TSG, warst du doch ein bisschen enttäuscht, nachdem das 2:0 auf der Spielstandsanzeige stand?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Die Statistik vom BVB, die du gerade so ein bisschen angeschnitten hast, die ist sogar noch drastischer. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, dass der BVB seit 9 Monaten in der Bundesliga nicht mehr zu Hause verloren hat. Ne, also die sind wirklich eine kleine Heimmacht geworden unter Niko Kovac. Ne, sei ihnen ja jetzt auch gegönnt von mir aus, dass er das da daheim ganz gut machen. Aber ja, man muss schon sagen, so ein bisschen war ich tatsächlich enttäuscht, weil ich einfach, wir haben es ja zusammen geguckt, wir haben ja auch darüber gesprochen und wir haben gesagt, wir sind schon so ein kleines bisschen verwöhnt in letzter Zeit. Wir sind so verwöhnt, dass wir irgendwie gedacht haben, so gut wie wir drauf sind, ist da bestimmt mehr drin. Und klar, realistisch betrachtet war bestimmt auch mehr drin, keine Frage. Aber man darf natürlich, so ehrlich muss man sein, jetzt auch nicht mega enttäuscht sein, dass es da mal nicht gereicht hat. Weil natürlich, wir waren auf gar keinen Fall der Favorit. Und was mir auch noch ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen, alle, die da draußen jetzt enttäuscht sind und auch von mir aus zu Recht enttäuscht sind, aber was sage ich seit Jahren in diesem Podcast? Viel, viel lieber gewinne ich meine Pflichtsiege, ne, gegen Augsburg 3:0 weggefegt oder jetzt beispielsweise wir gewinnen unser Spiel gegen Heidenheim, wir gewinnen unser Spiel gegen, sage ich mal, Union Berlin. Das sind so die Gegner, gegen die wir gewinnen müssen. Haben wir alles getan. Lieber hole ich meine Pflichtsiege und habe dann eben keinen Überraschungspunkt oder keinen Überraschungssieg gegen den BVB als andersrum. Weil das hat uns in den letzten Jahren immer das Genick gebrochen. Gutes Spiel gegen Dortmund, Punkt erobert gegen Dortmund, Stimmung war ganz oben und auf einmal kommt in der nächsten Woche Heidenheim und wir schaffen es nicht zu gewinnen. Und das ist viel, viel schlimmer.
Ja, das stimmt. Und man hat die spielerische Klasse zum Teil ja auch gesehen. Trotzdem war auch, glaube ich, während des Spiels einiges zu sehen, was Hoffnung gemacht hat. Also gerade so die erste halbe Stunde, erschreckend wenig Torraumszenen, was ich erstmal natürlich positiv finde, dass wir das geschafft haben, da so stabil zu stehen und letztlich eigentlich auch ein Spiel mit relativ wenig Torchancen, würde ich sagen, im Vergleich. Wenn du dir gerade beide Offensiven anguckst und ich finde ein bisschen der beste Beweis dafür ist eigentlich das Schlotterbeck-Tor. Das mehr oder weniger ohne richtige Torchance entsteht. Natürlich war es nicht perfekt gemacht, aber ne, weißt du, der Ball liegt da bei einem Innenverteidiger 17, 18 Meter vom Tor entfernt, der auch noch gedeckt war von Touré und dann bummst er den so rein, dass Olli Baumer nicht mal mehr die Fingerchen dran kriegt. Also das war schon auch, Glück ist in dem Fall das falsche Wort, aber der BVB hat da sicherlich einen guten Tag erwischt, ohne aber besonders viele Torchancen sich überhaupt herausarbeiten zu können. Ne? Ist ja nicht so, dass wir gar keine hatten. Ich denke da an die Chance von Kramaric und Bernardo. Natürlich vergleichsweise wenig, aber ein Tor hätte da durchaus fallen können. Und das war auch so ein bisschen mein Gedanke. Und ich glaube auch der von Olli Baumann, dass man natürlich schon gerade mittlerweile den Anspruch hat, da ein Tor zu schießen gegen den BVB. Und wenn wir den Spielverlauf sehen, ein Tor hätte auf jeden Fall für ein Remis reichen können.
Ja, mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Der BVB hat es clever runtergespielt. Ja. Ne, gerade auch nach dem 1:0. Das war jetzt irgendwie keine Zufallsproduktion. Das war wirklich schön herausgespielt. Ja. Da auf der rechten Seite, das ist ja eh die starke Seite vom BVB. Da mit Jan Couto. Das ist einfach so ein klassisches Tor, wo die Verteidiger, also das, ich rede jetzt von dem 1:0 von Julian Brandt. Das ist so ein klassisches Tor, da fragt man sich so, okay, die Verteidiger sehen echt schlecht aus, ne, weil der irgendwie so im Rücken davonläuft, aber auch einfach wahnsinnig schwer zu verteidigen auf dem Niveau. Das ist einfach so da, du weißt nicht so wirklich, was in deinem Rücken passiert, musst aber auf der anderen Seite auch natürlich den direkten Weg Gegner zumachen und ruckzuck, wenn dann der BVB einfach mit sehr, sehr vielen Spielern in den Strafraum reinrückt, so haben wir auch schon Dutzende Tore geschossen. Das ist einfach ein sehr gut rausgespieltes Tor, wo man einfach auch mal niemandem die Schuld geben kann. Das ist einfach die Qualität vom BVB. Das Zweite, wie du richtig sagst, ich weiß eigentlich irgendwie nicht so genau, wie ich dieses Tor einordnen soll. Also zum einen bin ich irgendwie so dabei, dass ich sage, klar, vielleicht entsteht dieses Tor gar nicht erst, wenn Zufall da nicht versucht, irgendwie dieses Foul zu ziehen, ne? Weil ich kann auch verstehen, dass man da dieses Foul dann nicht wertet gegen Zufall, weil das war schon relativ wenig auf Bundesliga-Niveau. Aber dadurch, dass er es versucht, nimmt er sich natürlich aus dem Spiel. Und dann der Schuss von Schlotterbeck. Ey, ich wusste gar nicht, ich musste mir das in der Superzeitlupe angucken, dass ich verstanden habe, wie der Ball überhaupt so aufs Tor gehen konnte. Eigentlich, Touré kam ja da mit Dampf von der Seite. Dann dachte ich mir, okay, wenn es Touré jetzt nicht clever macht, dann gibt's vielleicht sogar Elfmeter, ne, wenn er irgendwie zu spät kommt und Schlotterbeck trifft. War es nicht. Oder er ist eben schnell genug dran und spitzelt Schlotterbeck den Ball weg. Aber Touré war so ein bisschen, ja, Pech, aber auch vielleicht ein bisschen halbherzig. Oder vorsichtig, weil es ja im Strafraum war. Und der Headschuss von Schlotterbeck geht einfach direkt durch die Beine von Touré und genau ins Eck, unhaltbar für Olli Baumann. Absolut, da hast du dich dann auch wirklich gefragt, wie viel Pech kannst du in dem Moment haben?
Ja, und nichtsdestotrotz war es natürlich so in gewissen Phasen, dass da relativ wenig von uns kam und dass es ja jetzt kein Top-Auftritt war. Ich glaube, viele haben gesagt, und das finde ich auch in Ordnung, es war ein guter Auftritt, aber ein normaler guter Auftritt reicht dann halt gegen eine Mannschaft wie den BVB nicht aus. Und ja, das kann man schon vertreten. Ich denke schon, dass wir noch vielleicht ein, zwei andere Problemchen hatten, die noch hinzukamen. Ne, also klar, zum einen, dass wir die rechte Seite nicht so richtig zugekriegt haben, dass da viel Gefahr war. Aber auch, würde ich sagen, dass gerade Aslani und Touré völlig in der Luft hingen. Also die wurden komplett aus dem Spiel genommen und Tourés Tempo war zumindest in dem Spiel auch völlig für die Katz.
Ja, ja. Also du konntest irgendwann nach so 20, 30 Minuten konntest du sehen, okay, Tourés Tempo wird heute nicht spielentscheidend sein, weil Couto und Anselmino haben das einfach mit ihrem Tempo abgelaufen. Und da merkst du einfach auch, spätestens da merkst du, dass der BVB dann doch internationale Klasse hat und natürlich auch eine Champions-League-Mannschaft ist, weil so Verteidiger mit dem Tempo, die in Touré ablaufen, die kosten Kohle. Ne? Und die hat natürlich ein FC Augsburg nicht und dann wird es natürlich da brandgefährlich. Aber Anselmino hat es da wirklich gut gemacht und so war das einfach nicht der Gegner für Touré. Es war einfach nicht der richtige Gegner. Gegen andere Gegner wird er wieder die entscheidende Waffe sein. Da war es nicht so. Und deswegen, ich habe auch, anders als es in den letzten Jahren war, ich hatte schon oft danach wirklich wochenlang Bauchweh, weil ich wirklich, also der BVB ist wirklich auch absolut nicht auf der Liste mit meinen Lieblingsvereinen in der Bundesliga, sondern eher, wenn man die Liste umdrehen würde. Aber ich habe jetzt da nicht so Wut im Bauch. Also das war ein Spiel ohne wirkliche Emotionen. Es gab nicht so viele Aufreger. Wir haben es einfach nur verloren. Wir hätten es auch nicht jetzt wirklich verdient gehabt zu gewinnen und auch einen Punkt zu holen. Wäre jetzt auch nicht super verdient gewesen. Du hättest es schon machen können, es wäre jetzt aber nicht super verdient gewesen. Und deswegen habe ich das Spiel dann irgendwann einfach über mich ergehen lassen. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ne? Aber wenn wir jetzt als Beispiel, kleiner Ausblick schon mal, über was wir nachher noch reden, wenn wir jetzt dafür dann wieder gegen den HSV die überlegene Mannschaft sind und das Spiel gewinnen, ne, dann habe ich dieses Dortmund-Spiel schon längst vergessen, weil das, liebe Freunde, das ist wirklich nicht unser Anspruch. Wir müssen Dortmund nicht schlagen. Wir müssen Heidenheim, Hamburg, St. Pauli, von mir aus auch Wolfsburg, diese ganzen Gegner, die müssen wir schlagen, um am Ende nach Europa zu kommen, aber ganz bestimmt nicht den BVB.
Ja, natürlich, da ist was Wahres dran und lass uns auf die Tabelle gucken und da nicht jetzt irgendwie einfach oder ignorieren, wie gut die letzten Wochen waren, ist ja offensichtlich. Ne? Wir stehen immer noch auf Platz 5 vor Gegnern wie Stuttgart oder Frankfurt, hätte auch so niemand gedacht. Und dann kommt ja die riesige Lücke, ne? Bis zum Mittelfeld, wo Köln und Freiburg schon richtig hinterherhängen. Und in diesem Pulk ist der HSV ja auch mit drin. Mhm. Ja, ganz genau. Was man vielleicht sich fragen könnte, aus meiner Sicht zumindest rückblickend, ist, ob das nicht erwartbar war, dass so ein Touré nicht besonders funktionieren wird. Ich persönlich, ne, total naiv von mir, gebe ich gerne zu, ich persönlich habe ja vor der Saison gesagt, Touré wird jemand sein, der mal Stamm spielt, mal nicht. So kam es gar nicht, aber trotzdem wird sich aus meiner Sicht Coach Ilzer die Frage stellen müssen, ob das wirklich ein Spiel von Touré war und ob man nicht von Anfang an hätte sagen können oder sollen, eigentlich ist das ein Spiel für Kramaric. Aber ich weiß natürlich, dass es das Argument gibt, der eingespielt hat und dass Touré jetzt eben seit gefühlt 10 Spielen in Serie diese linke Seite beackert. Trotzdem finde ich schon, dass man sich die Frage fallen lassen muss.
Auf jeden Fall, ne? Aber stell dir mal vor, wie wir uns beschwert hätten hier, wenn Touré auf einmal auf der Bank gesessen wäre und wir verlieren das Spiel. Dann wären wir jetzt hier gesessen, hätten gesagt, ja, du kannst ja auch nicht deinen Hochgeschwindigkeitsspieler auf der Bank lassen. Ne?
Also, ja, aber es ist halt nicht so, dass Touré in bestechender Form wäre. Wenn ich es jetzt vergleiche, zum Beispiel mit einem Burcher oder Prömel oder auch Lemperle, die aus meiner Sicht in wirklich, wirklich guter Form sind.
Das stimmt. Also man merkt schon bei Touré das Potenzial, aber dass da noch was geht. Die viel wichtigere Frage ist eigentlich, und es ergänzt deine so ein bisschen, deswegen stelle ich die dir gerne zurück, musst du nicht eigentlich als Cheftrainer der TSG Hoffenheim sagen, ne, und du weißt ja auch wenn du damals noch nicht Trainer warst, kennst du ja auch so ein bisschen die Historie, musst du nicht eigentlich sagen, unabhängig davon, was dir jede Analyse sagt, hier, du brauchst vielleicht den Spielertypen und den Spielertypen, aber in solchen Spielen, gerade gegen so einen Lieblingsgegner BVB, musst du einfach einen André Kramaric von Anfang an reinstellen, weil der in so Spielen, hat er die letzten Jahre immer wieder gezeigt, einfach aufblüht. Ohne, dass man es erklären kann, ein Kramaric ist in diesen Spielen einfach da und hat schon des Öfteren den BVB oder Bayern oder was auch immer dann mit seinen Toren auseinandergenommen. Musst du nämlich eher die Frage stellen.
Auch die, ja, und ich fand ihn in den 30 Minuten schon ganz gut, besser definitiv als Aslani oder Touré. Aber ich bin auch ehrlich genug, um zuzugeben, dass ich es nicht krass verwunderlich oder schlimm fand, als ich die Aufstellung gesehen habe. Ich fand es einigermaßen erwartbar. Trotzdem muss sich der Coach die Frage stellen, nur weil Touré eben gegen Augsburg oder Heidenheim top zündet, müssen wir wirklich sagen, ich vergleiche es jetzt nicht mit dem durchschnittlichen Bundesligaspieler, im Vergleich mit dem restlichen Kader ist jetzt Touré nicht total on peak, würde ich sagen. Der hatte mal so eine Phase, ne? Gegen Pauli und Heidenheim war er bockstark. Dann war aber wieder einige Spiele nix. Ne? Blasses Spiel gegen Wolfsburg, blass gegen Leipzig, blass gegen Mainz, dann gegen Augsburg wieder gut und jetzt ja blass gegen Dortmund. Und ich weiß, dass das Meckern auf unfassbar hohem Niveau ist. Trotzdem, ne, ich wiederhole mich, man muss sich zumindest im Trainerteam die Frage stellen, war das nicht vielleicht erwartbar, dass ein Touré von einem Anselmino und Couto in die Tasche gesteckt wird. Aber Jonas, eine Sache fällt mir jetzt erst, während wir reden, auf, was krass ist. Wir haben das Spiel ja zusammen gesehen und wir haben die letzte Folge ja Luxusprobleme genannt, ne? Mhm. Und haben da geredet über Spieler wie Chaves, wie Tuhumshu und weitere, die gar keine Rolle mehr spielen, die fast gar nicht spielen oder die gar nicht im Kader stehen, wie auch ein Akpo. Wer stand überhaupt nicht im Kader gegen Damar. Dortmund? Mohamed Damar saß auf der Tribüne, beziehungsweise blieb in Hoffenheim.
Ja.
Das ist ja schon Wahnsinn.
Er weichte für Loschek, ne, der gerade erst wieder fit geworden ist.
Und in gewisser Weise kann man auch sagen, für Offensive wie Bebu oder Mörstedt.
Ja, mit Sicherheit.
Bebu und Mörstedt wurden beide eingewechselt, Jonas. Loschek auch.
Ja, was ich aber tatsächlich zum Teil verstehen kann. Mörstedt ist ein Spielertyp, der als Joker funktionieren kann. Damar nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja,
Damar
ja.
ist ein Spielertyp, der muss die Dynamik des Spiels aufsaugen. Ne? Der bestimmt quasi, wenn der irgendwie im Zentrum spielt, der bestimmt so ein bisschen auch das Tempo des Spiels der eigenen Mannschaft. Ne? Als Spielmacher, als Zehner, logischerweise. Das ist ja seine stärkste Klar. Position. Da war er in Elversberg ja deswegen auch so gut. Damar, ja. Wir wissen es alle, Damar ist absolut kein Spieler, den du irgendwie in der 75. Minute reinwirfst und denkst, der dreht das Spiel. Er ist ja auch kein klassischer Torschütze. Ne, klar, vielleicht kann es irgendwie sein, dass durch seine Standards dann noch irgendwas gefährlicher wird, aber grundsätzlich können das ja andere auch schlagen. Deswegen, ich kann schon verstehen, dass man aktuell nicht auf Damar baut, wenn es um Einwechslungen geht. Problem ist nur, man baut ja auch nicht auf ihn, was die Startelf angeht.
Und leider zu Recht, Jonas. Leider zu Recht.
Ja, zu Recht, zu Recht. Aber das heißt im Endeffekt, dass die Unzufriedenheit massiv steigt und dass du natürlich Gefahr läufst, ihn zu verlieren. Aber das heißt im Endeffekt, dass die Unzufriedenheit massiv steigt und dass du natürlich Gefahr läufst, ihn zu verlieren. Aber das ist halt leider Gottes jetzt erstmal nicht das Problem von Chris Ilzer, weil Chris Ilzer ist unser Trainer. Und was alles mit Verträgen und so weiter dann los ist, das ist natürlich dann grundsätzlich das Problem von Schicker. Ilzers Aufgabe ist es, jedes Mal die beste Elf auf den Platz zu stellen und auch die für ihn richtigen Spieler einzuwechseln. Und da gehört Damar momentan einfach nicht dazu.
Ja, ist hart, aber ist wahr. Und ja, das Gleiche gilt natürlich auch für einen Bebou, der sich natürlich deutlich besser als Einwechselspieler eignet. Trotz dessen, dass man jetzt schon sagen kann, okay, ein Bebou ist ja jetzt auch kein Top-Bundesliga-Spieler mehr. Klar, aber das ist nicht der Punkt, glaube ich. Es geht viel um Spielertypen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich miteinander sind, wissen wir auch, dass auch so ein Kramer wesentlich variabler einsetzbar ist als ein Damar. Vergesst es nie, ne? Auch wenn die Hoffenheim-Trainer nicht drauf stehen. Kramaric hat in der Nationalmannschaft Erfahrung im Mittelsturm. Ne, der spielt da regelmäßig oder spielte regelmäßig sowas wie einen falschen Neuner. Und das auch zumindest die Statistiken sagen mit Erfolg. Ja, aber gut, wirklich nur eine Mini-Kritik an Ilzer, die mir, glaube ich, auch nur deswegen dann so richtig auffiel bei der Zusammenfassung und auch generell, weil eine Sache halt auch gar nicht funktioniert hat und kein Vorwurf an unsere Nummer 18, aber die Standards, Junge, das sah aber ganz komisch aus.
Ja, allein schon. Es läuft ja allein schon irgendwas schief, wenn ein 1,91 Mann die Standards schießt. Hm. Ne, also, so viel Großgewachsene haben wir jetzt auch wieder nicht. Wir sind mit Sicherheit keine kleine Mannschaft. Aber dass ein 1,91 Mann dann die Standards schießen, die kamen ja nicht wirklich jetzt top. Nee, nee. Da frage ich mich, hätte die einen Zufall, ne? Er ist ja eigentlich als Rechtsverteidiger jetzt auch jemand, der oft Flanken schlägt. Hätte der die nicht vielleicht ein bisschen besser reingebracht? Man weiß es nicht, ne? Bucher wird die bestimmt im Training ganz gut geschlagen haben oder bei seinem Ex-Verein. Aber grundsätzlich ja. So ein Kramaric oder eben ein Damar allein für die Standards auf dem Platz zu haben, das ist einfach nochmal eine andere Liga und das hat man da klar gesehen.
Ja, aber ich glaube, wir müssen einfach nochmal hervorheben, das Thema Luxusprobleme existiert. Wir wissen aber auch, das gibt Andreas Schicker auch offen zu, dass da noch was passieren muss. Also der ist mit Sicherheit schon in der sehr genauen Vorbereitung, wie man den Kader eben entsprechend ja umbauen kann, sodass die Situation ab Januar besser wird. Gleichzeitig, Jonas, hast du es ja letzte Woche auch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass im großen Stile verkauft wird, denn Schicker wäre dumm, wenn er nicht so langsam drüber nachdenken würde, wie er einen Kader für 3 Wettbewerbe schmieden kann. Und wenn das so kommt, und die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu gering, dann brauchen wir eben wieder einen Kader in genau dieser Größe.
Genau. Und dann, ne, wenn du irgendwie Europa League spielst, dann wird natürlich auch wieder so ein Mörstedt, Bebou, Damar super interessant.
Ne? Definitiv. Und ne, apropos Euroleague, ich bin wirklich ja jemand, der ungern sagt, es ist ein wichtiges oder richtungsweisendes Spiel. Beim HSV-Spiel denke ich eigentlich schon, ne? Weil danach kommt der VfB, da kann alles passieren, die haben einen starken Kader, sind aber sehr schwankend unterwegs. Mit dem HSV kommt jetzt aber ein Team in den Kraichgau, das nominell und fußballerisch klar unterlegen ist. Dass sich dieses Spiel gegen Bremen zwar gezogen hat, aber schon auch viel mit Kampf, wenig mit fußballerischer Klasse und Leichtigkeit und das aber jetzt trotzdem mit einer breiten Brust in Sinsheim aufschlagen wird.
Ja, das war ein geiles Spiel. Also der HSV hat es am Ende wirklich gezogen. Vermutlich auch aufgrund irgendwie des Heimrechts, ne, also in dem Spiel.
Brutale
Stimmung. Weil das war schon, da haben wir das Spiel haben wir ja zum Teil dann auch zusammen geguckt, da haben wir ja auch gesagt, es ist immer wieder interessant zu sehen, dass allein dieses Branding Derby so in die Spieler übergeht, ne, HSV Bremen, weil die Stimmung quasi von der Tribüne so auf den Platz überschwappt, dass beispielsweise Spieler wie jetzt ein Fabio Vieira ausgeliehen vom FC Arsenal, der absolut keinen Plan hat, was Hamburg gegen Bremen eigentlich ist, aber trotzdem spürt sogar er, dass es was Besonderes ist. Und es kommt dann auf einmal ein sehr turbulentes Spiel mit auch viel Aggression und extrem krassen Jubeln, wenn du triffst und so weiter. Ne? Dabei sind es ja quasi Spieler, für die ist Hamburg gegen Bremen grundsätzlich eigentlich erstmal nichts, weil es ja quasi eingekaufte Leute sind. Und trotzdem schafft es dieses Derby dann immer wieder, quasi aus allen Spielern dann noch das Letzte rauszukitzeln. Das hat der HSV gezogen, da herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Aber grundsätzlich heißt es, nur weil du gegen Bremen jetzt gewinnst, in so einem Kampfspiel hinten raus, heißt es natürlich grundsätzlich jetzt überhaupt nicht, dass sie jetzt bei einem Spiel gegen uns dann deswegen gefährlicher sind, als wenn sie jetzt nur 2-2 gespielt hätten. Also dieses Spiel, das kannst du wirklich komplett anders betrachten, weil mit dem gleichen Feuer wird es der HSV niemals schaffen, dann gegen uns zu spielen.
Ja, das stimmt, zumal der HSV generell einige Probleme hat. Normalerweise zum Beispiel große Probleme, Tore zu erzielen. 13 Spiele, 14 Treffer und ja, auch so alleine sich Torchancen zu erarbeiten, fällt dem HSV auch nicht ganz leicht. Und da hat man jetzt auch viel ausprobiert, ne? Jetzt spielt ja Philipp als Stürmer, obwohl man ja Leute hat wie Paulsen und Königsdörfer, die jetzt auf der Bank hocken, die aber nicht getroffen haben so wirklich bisher. Und deswegen wird da viel ausprobiert. Nichtsdestotrotz ist das trotzdem eine Mannschaft, von der ich sagen würde, dass sie es vermutlich schafft, in der Liga zu bleiben, die aber gleichzeitig, ist jetzt fies, aber nicht so kompliziert zu bespielen ist. Ich habe es mir nochmal angeguckt, ein, zwei Zusammenfassungen und auch ein paar Statistiken. Die spielen alles über links zum Beispiel. Die spielen, jetzt wo Dompe wieder einigermaßen in Form ist, fast alles über links. Jatta ist da auch nicht besonders involviert in die Vorwärtsbewegung und deswegen war das gegen Bremen noch so, dass man bei der Heatmap sich dachte, hat die rechte Seite überhaupt mitgemacht? Vieira zieht, glaube ich, auch viel in die Mitte. Dompe flankt auch einfach gerne vorne rein. Mhm. Und ne, dann darf man ja nicht vergessen, dass bei den Toren ja auch so wilde Sachen wie dieses Tor von Vuskovic dabei waren. Sowas wird er in seinem ganzen Leben, und der ist 18, nie wieder schießen. Hat mich für ihn gefreut. Aber da musste schon auch viel zusammenkommen für den HSV, um 3 Tore zu erzielen.
Genau, und auch wenn man sich so den Kader anguckt, ich habe mich da gerade so ein bisschen reingearbeitet, die haben zwar mit 107 Millionen Gesamtmarktwert, denkt man erstmal als Aufsteiger, nicht verkehrt. Ne? Yes. Also da haben wir tatsächlich, also wir sind ja aktuell, gut, Marktwerte sind auch bei uns gestiegen jetzt durch dieses Jahr, wir sind so bei zwischen 160 und 170, meine ich. Aber trotzdem gibt es einige Bundesligisten, die da unter dem HSV sind. Aber man muss dazu sagen, der HSV macht es eigentlich auch ziemlich clever als Aufsteiger, da viel mit Spielern zu arbeiten, die ausgeliehen sind. Beispielsweise die mit Abstand 2 teuersten Spieler, wir haben sie jetzt beide schon erwähnt, ohne es zu wollen, Luka Vuskovic und Fabio Vieira, die kosten beide 18 Millionen. Nur zum Vergleich, 18 Millionen ist auch der Marktwert von unseren 2 teuersten Spielern, nämlich Aslani und Loschek. Also könnte man sagen, okay, das ist schon mal vergleichbar, aber die gehören beide nicht dem HSV. Vuskovic ist ausgeliehen von Tottenham und Fabio Vieira eben vom FC Arsenal. Das macht natürlich den Kader trotzdem besser, aber das nur zur Einordnung, dass grundsätzlich der Kader um diese 2 Spieler drumherum eher so, mal 1, mal 2, vielleicht maximal so 4 Millionen wie ein Miro Muheim. Aber grundsätzlich ist es schon ein Kader, der unten mitspielt oder eben ein sehr, sehr guter Zweitligakader mit eben diesen Baustellen Vuskovic und Vieira. Viel mehr ist da eigentlich auch nicht drin.
Ja, trotzdem muss man da vorsichtig sein mit Aussagen vor dem Spiel, wobei wir ja als unabhängiger Podcast eigentlich gar nicht vorsichtig sein müssen. Eine Sache ist mir trotzdem aufgefallen, die so ein bisschen problematisch werden könnte. Bernardo fällt nämlich aus, dank einer Gelbsperre. Und jetzt gucke ich mir den Kader an und sehe hier schon viele, viele Spieler. Aber so das perfekte Match finde ich auf Anhieb nicht. Womit rechnest du? Wer spielt links?
Gibt viele Möglichkeiten. Du könntest sagen, Prass, ne, ja, so wie er letztes Jahr oft gemacht hat, was er letztes Jahr oft gemacht hat, davon wollten wir uns ja eigentlich verabschieden, als dass Prass eigentlich als Linksverteidiger gilt, aber vielleicht irgendwie als offensivere Rolle, vielleicht schon eher, also das schließe ich nicht aus. Was für mich aber eher wahrscheinlich ist, ist tatsächlich, dass wir jetzt relativ schnell dadurch das Startelfdebüt von Valentin Gendré sehen, auf der linken Seite.
Ah, okay. Und ja, was ist, finde ich, auch nachvollziehbar, habe ich mir auch überlegt, was hältst du von folgender Variante? Haidari geht als Linksfuß auf die Linksverteidigerposition und Kabak startet.
Nee.
Kannst du dir nicht vorstellen?
Nee, würde ich allein deswegen nicht machen, weil ich einfach das Zentrum so belassen würde.
Okay, ja, verstehe.
Ne, das ändert dann zu viel. Klar, du musst Bernardo ersetzen, dann versucht Bernardo irgendwie 1:1 zu ersetzen. Auch irgendwie so ein Spielchen wie, dass jetzt Zufall dann auf die linke Seite geht, dass Gendré auf die rechte Seite geht. Nee, versuch so gut wie möglich alles beisammen zu halten und versuch, so wie du es denkst, am besten Bernardo zu ersetzen. Ganz einfach. Und da würde ich sagen, wenn Gendré schon auf dem Fitnessniveau ist, kriegt er auf jeden Fall den Vorzug vor Prass. Wenn nicht, mach's halt mit Prass. Und red halt ihm nochmal ins Gewissen, dass er versucht, ein bisschen defensiver die ganze Sache zu gestalten.
Das ist ja das Ding. Ich glaube schon, dass wir auch viel davon profitieren, dass Bernardo seine Rolle so konservativ interpretiert oder interpretieren muss. Weil wenn Bernardo auch so nach oben schieben würde wie Zufall, hätten wir ganz oft Unterzahl bei einem Konter, aber Bernardo ist ja meistens gar nicht vor dem Ball. Ja. Und da brauchen wir, glaube ich, schon jemanden, der das einigermaßen ähnlich interpretiert. So kam ich auf diese Haidari-Idee. Aber ja, natürlich die funktionierende Innenverteidigung zu trennen, birgt ganz andere Risiken noch.
Genau. Und dann haben wir abschließend eigentlich noch ein Thema anzusprechen. Und zwar ist, wie war es jetzt richtig? Ich meine, das Spiel gegen den HSV ist vorerst vermutlich das letzte Spiel von Touré bei uns.
Genau. Er reist zum Afrika-Cup, obwohl er erst ein Spiel gemacht hat für die Nationalelf und fällt für 2 bis 4 Spiele aus dann.
Genau, also er wird auf jeden Fall fehlen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, für das Stuttgart-Spiel am 20. Dezember. Da ist er auf jeden Fall weg, ne? Weil nämlich die Elfenbeinküste, die spielt in der Gruppenphase des Afrika-Cups am 24.12. gegen Mosambik, dann am 28.12. gegen Kamerun und am 31.12. gegen den Gabun. So, dann ist es grundsätzlich erledigt und dann, wenn sie rausgeflogen sind, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe, weil die Elfenbeinküste hat schon keine schlechte Nationalelf, also wenn es weitergeht in die K.O.-Phase, dann kann es bis schlimmstenfalls für uns jetzt bis zum 18. Januar gehen. Dann könnte es sein, dass die Elfenbeinküste mit Touré am 18. Januar das Finale spielt und dann fehlt eben Touré ganze 4 Spiele insgesamt. Also dann ist er auch noch genau am 10.01. gegen Bremen weg, am 14.01. gegen Gladbach und am 17.11. zum Rückrundenauftakt gegen Leverkusen würde er auch noch fehlen.
Ja, damit rechne ich nicht, aber ja, 2 oder 3 Spiele sind, glaube ich, realistisch. Wird möglicherweise unangenehm, das auf jeden Fall, weil wir dieses Tempo anderweitig nicht so richtig im Kader haben, vor allem nicht auf dem Flügel. Trotzdem in gewisser Weise glückliches Timing, weil Loschek ja jetzt wieder fit und zur Verfügung steht. Und Loschek ist ja schon ein sehr variabler Stürmer. Also ein kleines bisschen Glück im Unglück vielleicht.
Aber rechnest du jetzt damit, dass Loschek jetzt sehr schnell wieder eine Option auch für die Startelf sein wird?
Eigentlich nicht. Ich denke und hoffe, dass man das mit André lösen wird. Und so würde ich es auch lösen.
Aber da musst du ja eigentlich so ein bisschen die Formation umstellen.
Ja, ne? Würde ich machen. Statt einen Loschek ohne Spielpraxis reinzuwerfen. Weil das Kramaric auf der Bank sitzt, haben wir ja besprochen, hat ja weniger den Grund, dass Kramaric schlecht ist, sondern dass die anderen halt überraschend overperformed haben.
Ja, ja. Ist halt was anderes mit Aslani, Lemperle und Kramaric oder halt Touré, Aslani, Lemperle.
Ja.
Weil Touré klebt halt auf dieser linken Seite und alles andere ist relativ flexibel. Mit den drei ist eigentlich alles sehr variabel.
Ja.
Muss natürlich nicht schlecht sein. Grundsätzlich freue ich mich natürlich auch für Touré, dass er sich jetzt schon mit 19 dann in den Mittelpunkt bei der Elfenbeinküste gespielt hat. Ist natürlich dann auch, wenn er es gut macht und auch bei der WM dabei ist, unser Gegner für Deutschland.
Ja, kann sehr gut sein. Ich bin da mal sehr gespannt drauf, aber ja, müssen wir so hinnehmen, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Turnier, darf man nicht vergessen. Nur weil der Zeitpunkt doof gewählt ist, ist das aus afrikanischer Sicht natürlich so bedeutend wie unsere Europameisterschaft und hat natürlich eine wetterbedingte Gründe, dass es nicht an einem, sagen wir mal, schlaueren Zeitpunkt stattfindet.
Genau. Also dann würde ich sagen, dann reden wir vielleicht über, wie man Touré ersetzen könnte in der kommenden Woche, weil jetzt eben gegen den HSV ist Touré ja erstmal da. Und abschließende Frage, David. Machen wir ja immer so ein bisschen noch abschließend, dass man so ein bisschen so ins Risiko gehen muss. Würdest du sagen, Kramaric steht in der Startelf gegen den HSV?
Nee.
Wieder nicht?
Ja, ich sag tatsächlich wieder nicht. Man könnte es argumentieren, ne? Bucher Prömel jetzt zum Beispiel nicht mehr so stark, auch ein Touré nicht, auch ein Aslani finde ich, insbesondere seit den Gerüchten, irgendwie schwächer, aber ich rechne nicht damit. Ich bleibe aber dabei, ne, man ist immer schlauer aus der Rücksicht. Vielleicht wäre das Dortmund-Spiel das Kramaric-Spiel gewesen, aber das HSV-Spiel sehe ich zumindest so, dass man da Touré einsetzen sollte. Und bei den anderen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie rausgenommen werden, trotz minimaler Formkrise.
Finde ich aber auch tatsächlich richtig, weil nur weil du jetzt einmal eben dieses Spiel gegen den BVB verloren hast, sollte das nicht das Zeichen sein, jetzt irgendwie verunsichert zu sein. Du solltest sagen, genauso wie wir es jetzt gerade auch aufgearbeitet haben, BVB, wir haben verloren, ist auch eine bessere Mannschaft, kein Problem, aber jetzt zeigen wir gegen den HSV, dass wir es grundsätzlich richtig machen und dass wir sozusagen gegen den HSV die weit überlegene Mannschaft sind. Und deswegen, ich rechne tatsächlich mit der identischen Startelf abseits von Bernardo eben, der gesperrt ist.
Ja, ja. Und ich bleibe abschließend nochmal dabei. Ich glaube tatsächlich, wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann wird auch ein Andreas Schicker nochmal deutlich intensiver über den kommenden Sommer und über eine Europapokalteilnahme nachdenken, als wenn das jetzt verloren geht. Weil dann besteht zumindest die Gefahr im Raum, dass wir noch mal Richtung Mittelfeld abrutschen, falls es gegen den VfB auch schief geht. Ich rechne nicht damit. Die Mannschaft hat sich selbstbewusst präsentiert, hat auch in den Interviews, glaube ich, zu erkennen gegeben, dass man so weit zufrieden mit sich ist, aber schon auch verstanden hat, dass der BVB kein total gewöhnliches Bundesliga-Team ist und man ja trotzdem einigermaßen auf Augenhöhe unterwegs war. Deswegen bin ich gespannt und hoffe sehr, dass es gegen den HSV wieder ähnlich aussieht wie beispielsweise gegen Augsburg.
Genau, also wenn ich auf den Fahrplan gucke, bis zum 17. Spieltag eben, also bis die Rückrunde startet, da ist echt sehr, sehr viel drin. Hamburg, Stuttgart, Bremen, Gladbach. Alles vier Gegner, wo jetzt natürlich kein nichts dabei ist, wo du schlagen musst. Da ist der HSV jetzt wahrscheinlich noch vermeintlich das Leichteste. Aber alles vier theoretisch machbare Gegner. Also es ist sehr, sehr viel drin für uns, wenn wir uns da nicht ganz blöd anstellen. Ich meine damit nur, da ist jetzt kein Anwärter jetzt beispielsweise jetzt hier auf die Meisterschaft oder sonst was dabei. Kein Leipzig, kein Leverkusen, kein Dortmund, kein Bayern. Alles ist machbar und es ist wahnsinnig viel drin. Und dann bin ich mal echt gespannt nach dem 17. Spieltag, wie wir dastehen.
Absolut. Wir werden das weiter begleiten, hören uns bald wieder und wünschen euch jetzt eine schöne Woche. Ciao, ciao.
Ciao, macht's gut.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.